Letztes Jahr haben wir zusammen einen Teil der Abschiedsreden von Jesus betrachtet. Und zuerst, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Und dann haben wir uns mit den Werken befasst, die wir tun dürfen und sollen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und wir größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Um diese größeren Werke zu tun, müssen wir zuerst die Wiedergeburt erleben. Erfüllt vom Heiligen Geist sein. Und im Namen Jesu, also in Übereinstimmung mit seinem Willen, bieten. Und heute möchte ich weitergehen zum Kapitel 15. Wir schauen uns die ersten Verse an. Jesus sagt im Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Habt ihr bemerkt, dass Jesus sagt, dass er der wahre Weinstock ist? Es ist interessant, dass schon im Alten Testament das Bild vom Weinstock gebraucht wurde. Gott vergleicht das Volk Israel mit einem Weinstock. Die Trauben sind ein Symbol dafür, wie fruchtbar Israel in seinem Dienst für Gott war. Und im Passamal symbolisiert die Frucht des Weinstocks die Güte Gottes zu seinem Volk. Aber ihr sagt Jesus, dass er der wahre Weinstock ist. Er sagt auch, dass sein Vater Gott der Weingärtner ist. Und wenn ich das lese, spüre ich etwas von dieser tiefen Beziehung zwischen dem Sohn und dem Vater. Als Gärtner hat Gott eine Leidenschaft für seinen Weinstock. Er hat seine ganze Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet. Er hegt und pflegt ihn. Und diese innige Liebe kommt in Matthäus 3, 17 zum Ausdruck, als bei der Taufe von Jesus die Stimme ertönt, das ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich meine Freude. Und wir lesen den Vers 2. Jeder Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Jesus spricht nun von den Reben, also von den Ästen des Rebstocks. Die Reben haben eine Aufgabe, Trauben produzieren oder mit anderen Worten Frucht bringen. Und Jesus unterscheidet zwei Arten von Reben. Die, welche Frucht bringen und die, welche keine Frucht bringen. Ein Mensch, der sich Christ nennt, aber keine Frucht bringt, wird abgeschnitten werden. Ein Ast ohne Frucht ist offenbar nicht erfüllt mit dem Saft, mit dem Leben des Weinstocks und kann in der Ewigkeit vor Gott nicht bestehen. Auf der anderen Seite lehrt die Bibel, dass Gott die Äste, die Reben, welche Frucht bringen, zurückschneidet und reinigt, sodass sie noch mehr Frucht tragen können. Das Zurückschneiden und die Reinigung ist ein Bild für unseren Heiligungsprozess. Gott läutert uns von Sünde, negativen Mustern, falschen Motiven und unserem eigenen Egoismus. Immer mit dem Ziel, dass noch mehr Frucht entstehen kann. Aber was sind das für Früchte? Im Galaterbrief listet Paulus die Früchte des Geistes auf: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und in seinem ersten Brief nennt Petrus Vertrauen, ein vorbildliches Leben und Ausdauer als Frucht des Geistes. Und Jakobus fügt die Gerechtigkeit hinzu. Wir lesen weiter, Vers 3. Ihr allerdings seid schon rein. Ihr seid es aufgrund der Botschaft, die ich euch anvertraut habe. Und was ist der Schlüssel, um Frucht zu bringen? Und wir lesen es im Vers 4. Bleibt fest mit mir verbunden, und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Und Folge vom Vers 4. Eine Reibe kann nichts aus sich selbst heraus fortbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ich kann keine Frucht bringen, wenn ich nicht mit mir verbunden bleibt. Hier lesen wir eine zentrale Wahrheit über unser Leben und unser Dienst als Nachfolger von Jesus. Die Rebe trägt die Frucht, aber sie produziert sie nicht selber. Die Reibe ist gar nicht fähig dazu. Nur wenn sie am Weinstock drin bleibt und sich durchströmen lässt von seinem Lebenssaft, kann die Rebe Frucht tragen. Ich finde diese Worte sehr tröstlich und entlastend. Wir müssen uns nicht anstrengen, um Frucht zu produzieren. Wir dürfen einfach an Jesus dranbleiben und er wird die Frucht wirken. Und Jesus sagt es noch einmal im Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, so wie ich in ihm bleibe, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Hier erklärt Jesus erneut die Beziehung zwischen dem Weinstock, den Reben und der Frucht. Eine Rebe ist nicht ab und zu am Weinstock dran, sondern 24 Stunden, Tag und Nacht, völlig mit dem Weinstock verwachsen. So können auch wir nicht einzelne Minuten oder nur am Sonntagmorgen an Jesus dran sein. Jesus ist keine Tankstelle, bei der man einmal pro Woche auftankt und dann wieder wegfährt. Wir dürfen und sollen ständig mit ihm verwachsen sein, Gemeinschaft pflegen und verbunden sein. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wir können ohne Jesus sehr viel tun, viel leisten. Aber es ist nicht Frucht, die Gott, den Weingärtner, verherrlicht. Es ist keine Frucht, die bleibt. Und in Vers 6 spricht Jesus noch einmal über die Konsequenzen für ein Leben als Christ nur auf dem Papier. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Wie ist das möglich? Wie kann man eine Rebe an Jesus sein und dann weggeworfen werden. Nach unserer Bekehrung und unserer Wiedergeburt sind wir eben am wahren Weinstock. Aber hier gibt uns Jesus eine ernste Warnung. Die Bekehrung ist ein wichtiger Aspekt in unserem Leben, aber es ist nur der Anfang. Lebenslang müssen wir diese Verbindung mit ihm suchen und pflegen. Und damit möchte ich nicht Angst predigen, aber uns alle ermutigen und ermahnen. Bleiben wir an Jesus dran, bleiben wir geistlich wach und gehorsam gegenüber Gottes Willen. Und im Vers 7 folgt eine gewaltige Verheißung von Jesus. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Und das lese ich noch einmal. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Wow, Amen, Amen. Also, wenn ich in Jesus bleibe und halte, was er mir sagt, dann darf ich mit einer Erhöhung meines Gebets rechnen. Und wie ist das möglich? Um dieses Geheimnis zu verstehen, müssen wir die Bedeutung von einem Begriff kennen. Hier spricht Jesus von seinen Worten. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt. Im griechischen Urtext gibt es zwei Ausdrücke, um das Wort Wort zu beschreiben. In den meisten Bibelstellen wird das Wort Logos verwendet. Das lesen wir im ersten Kapitel vom Johannes-Evangelium. Jesus ist das Wort Gottes. Und dank dem Wort Gottes dürfen wir Gottes Wesen, seinen Willen und seinen Heilsplan erkennen. Dank dem Wort Gottes. Und im Vers 7 wird das Wort Rema benutzt. Und wir möchten kurz einige andere Bibelstellen betrachten, wo das Wort Rema auch verwendet wird. Gottes Rema-Worte bringen uns Leben. Das lesen wir im Johannes 6, 63. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind aus Gottes Geist. Deshalb bringen sie euch das Leben. Gottes Rema-Worte bringen uns geistliche Nahrung. In Matthäus 4, 4 steht: Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Gottes Rema-Worte reinigen uns. Im Epheser 5, Vers 26 lesen wir: Jesus tat das, um sie, es heißt die Gemeinde, zu heiligen und reinigte sie dazu durch Gottes Wort, wie durch ein Wasserbad. Gottes Rema-Worte verstärken unseren Glauben. Römer 10, 17. Der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft und die Verkündigung aus dem Wort von Christus. Und ein letztes Beispiel. Gottes Rema-Worte sind voller Kraft. Epheser 6, 17. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. So, wenn wir mit Jesus fest verbunden sind und wenn die Worte von Jesus unser ganzes Denken, Reden und Tun erfüllen und formen, dann beten wir in Jesus Namen und dann ist uns eine Erhörung des Gebets zugesagt. Was wir in der Bibel lesen oder was wir in einer Predigt hören, kann der Heilige Geist nutzen, um im Alltag zu uns zu reden. Stell dir drei Situationen vor. Erstes Beispiel. Eine Situation in deinem Leben beschäftigt dich stark und du machst dir immer wieder Sorgen darüber. Da erinnert dich der Heilige Geist an deinen Konfirmationsvers. Alle eure Sorgen aber werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Im 1. Petrus. Du proklamierst diesen Vers immer wieder, wenn dich die Sorge um diese Situation niederdrücken will und du spürst, dass der Friede Gottes dich mehr und mehr erfüllt. Zweites Beispiel. Am nächsten Samstag bist du von Bekannten eingeladen. Und oft, wenn du diese Bekannten triffst, fühlst du dich nach der Begegnung ganz müde, ganz flach. Sie glauben nicht an Jesus und machen sich lustig über ihn. Oder wenn du bei einem bestimmten Kunden bist, gibt es praktisch immer Schwierigkeiten. Vor dem Termin erinnert dir der Heilige Geist. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Das lesen wir im Epheser 6. Du nimmst diesen Vers, du nimmst das Schwert und proklamierst den Sieg über diesen Termin oder das Zusammensein mit deinen Bekannten. Und dann wirst du vielleicht ein Wunder erleben. Gebet verändert die Atmosphäre und Jesus kann Situationen und Menschen verändern. Letztes Beispiel. Heute Nachmittag machst du einen Spaziergang. Du triffst jemanden mit Krücken. Der Heilige Geist erinnert dich an das Wort Gottes. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Stell dir vor, du betest für die Person und sie hat keine Schmerzen mehr. Wir wollen glauben, dass Gott heute noch wirkt und Wunder tut, wenn wir seinem Wort gegenüber gehorsam sind. Diese Beispiele zeigen, dass das Wort Gottes uns bewegen kann. Und durch unseren Gehorsam werden wir wachsen und Frucht tragen. Ich komme zum letzten Vers und somit zum Ende meiner Predigt. Wenn wir die Worte Jesu zu Herzen nehmen, wenn wir seinem Wort erlauben, dass es uns bewegt, dann werden wir erleben, was im Vers 8 beschrieben ist. Die Ehrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Ziel von deinem und meinem Leben ist es, Gott zu verherrlichen. Und wie verherrlichen wir ihn? Indem wir Frucht bringen. Frucht, die in Ewigkeit bleibt. Amen.